Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Reinhard Göbel. Und spreche zu Ihnen heute über den dritten Teil von Händels Oratorium The Messiah. Der dritte Teil bringt uns ins Spiel, zeigt, was die Heilsgeschichte für uns bedeutet. Gleich die erste Arie im dritten Teil heißt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. The Messiah wurde 1741 komponiert, 42 aufgeführt und hat danach sozusagen einen unvergleichlichen Siegeslauf durch die Welt genommen. Womit gleichzeitig dann auch ein Problem angesprochen sein dürfte. Stücke verändern sich nicht nur von Generation zu Generation, sondern im Grunde genommen auch von Künstler zu Künstler, von Raum zu Raum. Und es gibt Aufführungstraditionen, die dann mit dem vom Komponisten gewünschten Tempo beispielsweise nicht mehr das Geringste zu tun haben. Das hat man schon sehr früh erkannt. Also im 18. Jahrhundert wurde das Bedürfnis nach einem Metronom, nach einem Chronometer, nach einem Zeitmesser so groß, dass Jean-Jacques Rousseau dem Chronometer einen eigenen Artikel gewidmet hat. Und Rousseau schrieb: Ich glaube, dass wir kein Stück mehr so hören, wie der Komponist es eigentlich intendiert hat. Aber da man ja nun keinen Kontakt mehr mit Händel hatte, konnte man nicht fragen: Herr Händel, wie meinen Sie das also? Was ist die Bedeutung der Worte, die Sie schreiben? Also es gibt ja häufig Larghetto, Largo. Also man war gar nicht in diesen Traditionen drin. Und so hat der Mensch sich dann eben ein Metronom erfunden. Ich fand in einer Besprechung des Messias von etwa 1803, dass man selten diese Stücke in der ursprünglich vermutlich intendierten, sehr, sehr langsamen, grandiosen, erhabenen Art gespielt hört, sondern immer in der heutigen oberflächlichen, durchdudelnden Art. Und da dachte ich, schreibt er über heute? Also, es ist nämlich auch heute so, weil alle unsere Tempi schneller geworden sind. Was natürlich überhaupt kein Wunder ist, wenn Textbedeutung und Textverständlichkeit kein Kriterium mehr sind, weil man ja ein Textbuch dabei hat, also kannst du ja dann nachlesen, was die da gerade singen, sehr schnell, das hält man dann für modern. Und da ich ja nun Methoden zum Betrachten und zum Hören und zum Beurteilen der Musik des 18. Jahrhunderts entwickle aus den Originalquellen, sehe ich es hier zum Beginn des dritten Teiles, sehe ich eine Arie im Dreiviertel Takt Larghetto geschrieben und würde gerne dam ti da ja da ja, dieses Tempo machen. Das wollen Sängerinnen heute aber nicht mehr singen. Wenn ich aber jetzt die Originalbeschreibungen aus dem 19. Jahrhundert oder aus dem späten 18. Jahrhundert lese, dann höre ich immer wieder davon, dass Mara, die Sängerin, die kam aus Berlin und wurde natürlich deshalb bei den englischen Königen ganz groß gefeiert. Also man war ja dann doch immer noch ein bisschen deutsch, obwohl man nun schon fast 100 Jahre in England regierte, die Hanoverians. Dann muss sie das mit einer großen Geste gesungen haben. Das ist die Art, mit der man ein Larghetto in drei Vierteln vorträgt. Der Text dieser den dritten Teil eröffnenden Arie, I know that my Redeemer liveth, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er mich einst erweckt am letzten Tag. Wer singt jetzt hier? Na, es singt ein Christ mit Innenschau. Also es ist von ich und von my die Rede und wir beobachten eine Person im Selbstgespräch. Die Innenschau kommt nach außen. Aber was entscheidend ist, ist die Frage danach, welche Bilder hatte Händel vor Augen, wenn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie kann man den lebenden Erlöser, wie kann man den musikalisch darstellen? Ich erinnere mich an eine Textstelle bei Monteverdi, der gab einen Text zurück und sagte, ich kann nicht vertonen, Berge und Flüsse singen nicht, das kann ich nicht vertonen und so. Der Komponist des 18. Jahrhunderts, also 100 Jahre später, hat mehr Möglichkeiten und man hat auch irgendwann eingesehen, es dreht sich um die Atmosphäre. Und das ist nämlich so, angenommen, wir würden unser Leben lang gehört haben, I know that my lieber Liefers, also diesen Text, dann würden wir sagen, das ist ja so kongenial vertont, das ist ja ganz toll. Nein, wir haben uns daran gewöhnt, dass das so ist. Und wir nehmen diese Wonnen der Gewöhnlichkeit hin. Also wie kann man den lebenden Erlöser, wie kann man den musikalisch darstellen? Den kann man nur zitieren, irgendwie, aber nicht als Erlöser, sondern als Shepherd. Dal, hidal, 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 hidal. Mit diesem Rhythmus, mit dieser rhythmischen Figur, also mit der punktierten Achtel, die er in einem anderen Zusammenhang eben für die Schäfer nimmt. Er musste in seinem kompositorischen Handwerkskasten irgendwie suchen, wie bringe ich Text und Musik zusammen? Und das ist der Kunstgriff. Also ich erkenne im ganzen Stück jetzt nur eine Stelle, wo der Text absolut deckungsgleich in Musik gefasst ist. Und das ist das Ende. For now is Christ risen. Denn Christ ist erstanden. Das kommt auch nur einmal vor, dieser Text, der wird nicht ellenlang wiederholt und der wird jetzt mittels einer musikalischen Anabasis, also einem Aufgang, wird er vertont und er kommt oben an auf einem Gieß. Dieser Ton ist absolut neu, also die Terz in E-Dur. Und dafür ist das ein meisterhaftes Stück. Meistens viel zu leicht genommen. Können wir es nicht ein bisschen schneller machen? Und so weiter. Ich komme jetzt zum Abschluss auf den Schlusschor, also die letzte große Chorszene, in der Trompeten und Pauken auch dazugehören, also sozusagen den Chor erhöhen durch ihren Klang. Was beabsichtigt war, das waren viele, viele Tempowechsel vom Langsamen über das Schnelle, über das ganz klein wenig mehr und dann wieder zurück. Und dieser Chor Tenor und Bass sind unisono geführt mit dem Bass. Das ist die Tiefe, also die Erde, alle Gewalt, Lob, Ehr und so weiter. Das sagen wir jetzt von hier unten. Und jetzt kommen der Sopran und sämtliche Sopraninstrumente, also Geigen und Violen, zitieren das noch einmal. Und dann wird jetzt plötzlich wieder so, ohne dass wir das geahnt haben, eine Fuge rausgeboren. Man denkt, oh Händel, dem muss es doch jetzt auch daran gelegen sein, so schnell wie möglich fertig zu werden. Aber nein, er hat noch die Kraft, das weiterzuentwickeln. So, wir kriegen jetzt noch eine Fuge da drauf, nämlich die Amenfuge. was ist eine Armenfuge? Ich glaube, wir sollten mal durch eine Fußgängerzone gehen und fragen, wissen Sie, was Amen heißt? Amen, weißt du, was Amen heißt? Amen, es heißt, so sei es. Und das ist die Bestätigung. Und deshalb kann das gar nicht lang genug sein. Und es ist ja auch wieder ein Ausblick in und aus dem Himmel. Es ist sozusagen die Bestätigung alles dessen, was wir vorher gehört haben, was wir durchlebt haben. So ist es, so sei es. Es ist also die profundeste Gründung, Begründung dessen, was die Schriften uns mitteilen. Also das wird ganz, ganz tief hier in Metall und Marmorstein gearbeitet. So sei es, so ist es.